Ach, schön euch zu sehen. Ist das komisch, dass die Reihen so seltsam gelichtet sind. Aber ich freue mich voll, dass ihr da seid und dass wir Gemeinschaft haben können in dieser Art und Weise. Ich gehe mal ein Stück zurück, dass ich euch nicht bespuck. Aber ich finde die Zeit übelst spannend. Ich merke, uns als Dienst fordert es voll heraus, weil wir lieben das einfach, mit Leuten zusammen zu sein und Gemeinschaft zu haben in Hauskreisen und alles. Und es ist echt herausfordernd, das auf die Art und Weise zu leben. Aber ich merke auch, wie die Zeit auch gut ist, weil die in unseren Herzen, auch in meinem Herzen, Dinge hervorbringt, wo ich nicht wusste, dass die da sind und wo Gott dran arbeiten will und Dinge tun will. Und merke daran, spannend, Gott, aber du bist da drin. Und Gott steht da drüber und Gott hat was vor in dieser Zeit. Und das ist gut zu wissen und sich daran festzuhalten. Das merke ich für mich immer wieder. Ich will heute über ein Thema mit euch reden, was das mir wichtig geworden ist die letzte Woche, wo Gott mich in meinem Leben immer mal wieder so auf Sachen hinweist. Und zwar in dem Thema soll es darum gehen, was sind Grundwerte oder so Kernwerte, nach denen wir unser Leben leben. Ich glaube, solche Sachen kommen in solchen Corona-Zeiten zum Beispiel immer ganz sehr raus, weil das, wenn wirklich Druck auf uns geladen wird, kommt raus, was steckt in dir? Nach was lebst du wirklich? Was sind wirklich tief verankerte Dinge, die in deinem Herzen festsitzen? Und da kommt manches Gutes raus und auch manches Blödes. Und es ist einfach so. Und Grundwerte in unserem Leben, das sind geprägte Dinge, die wir glauben, die wir als Vorstellungen vom Leben in uns haben, die durch ganz verschiedene Erfahrungen geprägt sind. Also durch Vorbilder in unserem Leben, durch Dinge, die wir erlebt haben, Dinge, die wir als gut empfunden haben, durch Dinge, die uns verletzt haben, Dinge, die schwierig waren in unserem Leben, die prägen solche Werte, nach denen wir leben. Und das können also ganz unterschiedliche Sachen sein, manche halt unbewusst. Für manche entscheiden wir uns vielleicht sehr bewusst, dass wir wollen, dass unser Leben in der Art und Weise geprägt ist. Und diese Sachen, die werden wie eine Brille, durch die wir alles wahrnehmen. Was ich als Grundwert in meinem Leben habe, das ist wie eine Brille, durch die ich mein Leben wahrnehme. Und ich will euch mal ein kurzes Beispiel geben, bevor ich auf das eine komme, worüber ich reden will. Als ich zum ersten Mal davon gehört habe, dass wir unser Leben nach solchen Grundwerten leben, ob wir das wissen oder nicht, die sind irgendwo da, habe ich mich mal hingesetzt und überlegt, okay, was sind denn Grundwerte, nach denen ich mein Leben lebe? Was ist denn da zum Beispiel da, wo ich merke, das beeinflusst die Entscheidungen, die ich treffe, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich meine Zukunft anschaue? Und bin auf eins gestoßen, wo ich merke, das ist ein Grundwert, der in meinem Leben geprägt ist, habe ich nicht bewusst gemacht, ist durch meine Vergangenheit so passiert, dass ich merke, für mich ist es ein Grundwert, dass Menschen, mit denen ich zu tun habe, dass die sich von mir geliebt und angenommen fühlen. Und das klingt jetzt total schön, ne? Ich hoffe, ihr merkt das. Aber das hat auch seine Kehrseiten. Das hat die Kehrseite, dass da ein Harmoniebedürfnis dranhängt. Das hat die Kehrseite, dass ich mich manchmal dafür verantwortlich fühle, dass es Leuten gut geht, wo ich gar nicht dafür verantwortlich bin. Das hat die Kehrseite, dass ich nicht so gerne Konflikte anspreche, obwohl das eine total wichtige Sache ist, weil ich da merke, das kollidiert mit dem, ich will, dass sich jemand geliebt und angenommen fühlt. Aber ich merke, das ist ein Wert in meinem Leben, der geprägt wurde durch das, wie ich aufgewachsen bin und wo ich jetzt einfach durch mein Leben dran bin, zu lernen, Jesus, wie lebe ich das geheiligt in deiner Art und Weise? Weil bei Jesus haben sich Leute auch geliebt und angenommen gefühlt, aber der hat das in einer Art und Weise gelebt, wie sehr gesund und sehr gut war. Und ich will die Werte in meinem Leben prägen lassen, nachdem, wie Jesus Dinge gelebt hat. Und diese Grundwerte, die wir in unserem Leben haben, beinhalten höchstwahrscheinlich auch in irgendeiner Art und Weise, wie du Gott siehst. Das steckt damit drin, dein Gottesbild. Und ein Wert, den ich mir als Grundwert selber gesetzt habe, wo ich sage, ich möchte, dass der mein Leben prägt, wo ich weiß, das ist nicht immer so, aber ich habe mir den hingesetzt und gesagt, das soll Grundwert in meinem Leben sein und den will ich füttern und reifen lassen, dass er gute Frucht in meinem Leben trägt, ist der einfache Ausspruch, Gott ist gut. Eigentlich ein ganz simpler Satz, wer den Film gesehen hat, Gott ist nicht tot, kennt diesen Spruch, Gott ist gut, alle Zeit. Ja, ein paar haben den Film doch gesehen, schön. Genau. Klingt jetzt nicht so spektakulär, denkt ihr vielleicht, habe ich schon mal gehört, haben wir vor uns gesungen, Gott ist gut, alle Zeit, gibt es auch ein ziemlich altes Lied, glaube ich, davon. Ne? Aber das ist ein Wert, wo ich möchte, dass dieser Wert, Gott ist gut, diese Grundwahrheit, dass das mein Leben prägt, mein Umgang mit Personen, mein Umgang mit Situationen, mit meinem Alltag, mein Umgang mit meiner Zukunft, dass das die Grundlage ist von allem. Und ich glaube, wir würden das alle bejahen. Wenn ich euch frage, glaubst du, dass Gott gut ist, würdet ihr alle sagen, ja. Und dann ist aber das Spannende, wenn ich in mein Leben reingucke und in Situationen komme, die echt blöd sind, spricht mein Leben das aus? Glaube ich wirklich von Herzen, dass Gott gut ist? Kann ich das bejahen? Und verhalte ich mich so, dass mein Leben das widerspiegelt vor anderen Leuten, dass Gott wirklich gut ist? Und ich merke, da wird es schon schwieriger. Da ist es so ein, ich wünsche mir, dass das mehr ist. Ein Wissen darum reicht nicht, dass es mein Leben verändert und das Leben von anderen verändert. Und ich merke, das zu wissen ist total gut, diese Wahrheit in der Bibel zu finden. Aber jede Wahrheit und jede Aussage über Gott, die wir in der Bibel finden, ist nicht einfach nur da, dass wir das im Kopf wissen, sondern ist eine Einladung dazu, Gott genauso in unserem Leben zu erleben. Gottes Wort sagt, sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Oder schmecket und sehet, das kann man, glaube ich, unterschiedlich lesen. Aber wichtig ist, das Sehen kann ich von außen. Ich kann sehen, da drüben, keine Ahnung, da ist Gott gut. Da erlebt jemand gerade Gott und dort sehe ich, Gott ist gut. Aber schmecken, dass Gott gut ist, ist was, was sich in mir abspielt. Und es ist, glaube ich, was David im Psalm sagt. Er erzählt davon, wie er schwierige Situationen hat, aber wie Gott ihn rausrettet und sagt darauf, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist und wie gut Gott ist. In der anderen Übersetzung geht es um seine Güte. Schmeckt und seht, wie gütig Gott ist, wie gut Gott ist. Ich denke, dass Gottes Wesen zu kennen und wie er ist, ein ganz wichtiger Schlüssel ist für unser Leben als Christen. Dass wir wirklich verstehen und wissen, wer er ist und wie gut er ist. Deswegen denke ich auch, ich weiß, ich habe das in manchen Predigten schon mal gesagt, dass das was ist, was in unserem Leben mit am meisten angegriffen ist. Die Art und Weise, wie wir Gott sehen. Weil ich merke, dass in Krisenzeiten, dann wenn Dinge schwierig sind, ist das Erste, was in unserem Kopf bröckelt, ist Gott wirklich gut? Kann er mir wirklich helfen? Und diese ganzen Dinge in Frage gestellt werden. Das ist Ziel des Feindes, in uns das Bild Gottes kaputt zu machen, uns glauben zu machen, dass er uns nicht helfen will, dass er nicht mächtig genug ist, dass er nicht für uns ist. Ganz einfach, weil das unsere Grundlage zerstört, wie wir mit Gott in Kraft unterwegs sein können. Ein schönes Beispiel. Ihr kennt alle die Geschichte des verlorenen Sohns. In neueren Übersetzungen steht da die schöne Überschrift, die zwei verlorenen Söhne. Ich weiß nicht, wer das von euch in seiner Bibel hat. Da gibt es nämlich den älteren Sohn. Und irgendwann, als ich die Geschichte öfter gehört habe, habe ich festgestellt, eigentlich kann ich mich mit dem viel mehr identifizieren. Ist eigentlich eine ziemlich simple Story. Der ältere Sohn, wie der Vater das sagt, hat in seinem Leben Zugang zu allem, was dem Vater gehört. Alles. Er war Sohn der Familie, hätte sich alles nehmen können, aber er kannte seinen Papa nicht richtig und hat sich verhalten wie ein Sklave. Und als der jüngere Sohn nach Hause kommt und dort ein Mastkalb geschlachtet wird, eine riesenfette Party gestartet wird, da kommt der ältere Sohn zum Vater so richtig verbittert und sagt, weißt du, ich war die ganze Zeit hier und hab dir gedient und mir hast du nie auch nur ein kleines Lamm geschlachtet. Und jetzt kommt der nach Hause und kriegt all das, für das ich eigentlich gearbeitet habe. Und der Vater sagt eine spannende Sache, der sagt, hey mein Sohn, alles was ich hab, hat dir gehört. Du hättest dir das nehmen können. Aber er wusste nicht, wie gut sein Vater ist und deswegen hat er gewisse Dinge in seiner Beziehung mit seinem Vater nicht erleben können. Und es ist total traurig. Und ich sage, ich will nicht mein Leben als Christ leben wie ein älterer Sohn, der nicht weiß, wie gut sein Papa ist und deswegen an Sachen vorbeigeht, die der Vater für ihn bereithält. Ja. An einer anderen Stelle ist im Hebräer, da steht, wer sich Gott naht, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das ist auch eine Aussage über Gottes Wesen, dass Gott ein Belohner ist, dass er belohnt, wenn wir ihn suchen, wenn wir uns ausstrecken. Wenn ich in meiner Vorstellung zu einem Gott komme, der launisch ist und der knausrig ist und nicht so gerne Dinge hergibt, dann wird es mir wahrscheinlich schwerfallen zu erleben, dass Gott wirklich gerne reichlich gibt. Ich glaube, es hängt sehr viel mit unserem Gottesbild zusammen, wie wir Gott erleben und wie wir in unserem Alltag auch seine Güte erleben. Und ich merke, also ich bin bewusst jetzt immer seit einigen Jahren dran zu sagen, Gott, ich will das als Richtschnur in meinem Leben haben, dass ich weiß, du bist gut. Und ich merke, je mehr ich das in meinem Herzen verinnerliche, umso mehr kommt da an mir was zur Ruhe. Also da merke ich immer noch, es kommen Situationen, die bringen mich voll aus dem Konzept und die sind schwierig und die nerven mich und die machen mir Angst. Aber ich merke grundlegend, wenn ich irgendwie zu Gott komme, merke ich, Gott, ich weiß, du bist gut. Und ich weiß, du hast es in der Hand. Und ich weiß, ich muss mir keine Sorgen machen. Bring du diesen Sturm in mir zur Ruhe. Und es ist wie ein inneres Lot, wo ich merke, ich kann mich daran ausrichten, an seiner Güte. Es ist die Frage, woher können wir eigentlich solche Aussagen über das Wesen Gottes machen? Woher wissen wir das? Ich meine, die ganze Bibel ist voll von schönen Versen, aber da stehen sehr unterschiedliche Sachen. Aber was wirklich ein Beispiel ist oder ein Bild für das, was uns sagt, so ist Gott. Das finden wir in Hebräer im Kapitel 1. Ich lese euch mal die ersten drei Verse vor. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist. Und es geht dann noch weiter. Aber hier steht drin, dass Jesus, in dem wir gelebt hat und wie er über die Welt gegangen ist, ein perfekter Ausdruck von dem Wesen des Vaters ist. Und ich habe das Gefühl, manchmal ist das noch so ein bisschen in unseren Köpfen drin, dieses, wir haben den lieben Jesus, der zu uns gekommen ist, um den bösen Vater zu beschwichtigen, der doch ein bisschen sauer auf uns ist. Und ich weiß nicht, ob das manchen von euch vielleicht manchmal ein bisschen so geht. Das steckt irgendwie so ein bisschen drin. Ich habe das bei mir manchmal festgestellt. Aber Jesus, in all dem, wie er war, ist er der perfekte Ausdruck des Wesens des Vaters. Und ich lese nochmal aus Kapitel 2 einen Vers vor, den Verse 17 und 18. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Und ich finde, das ist ein massiver Ausdruck von dieser Barmherzigkeit des Vaters, dass er sagt, ich werde euch gleich, damit ich euch in all dem, was ihr erlebt, helfen kann und euch heilen kann. Da kommt, finde ich, seine Güte übelst zum Ausdruck da drin. Wie Jesus über die Erde gegangen ist, sehen wir vieles von dem, glaube ich, wie der Vater ist. Also ein Punkt ist, Jesus hat definitiv Sünde nicht toleriert, aber er hat eine vollkommen verändernde Gnade angeboten darauf. Er hat an keinem Punkt toleriert, dass Leute in Sünde leben, aber er hat angeboten eine Gnade, die komplett verändert und in ein neues Leben hineinführt. Jesus hat religiöses Denken konfrontiert, alle Art und Weisen von Reden und dem Pharisäerdenken, die Gott irgendwie in eine Box gepackt haben und klein gemacht haben. Aber er war absolut gnädig und barmherzig mit den Schwachen, die zu ihm gekommen sind. Es ist wieder ein anderer Vers in Römer 2, Vers 4, da sagt Paulus, weißt du nicht, dass seine Güte dich zur Umkehr führt? Ihr kennt vielleicht Geschichten aus der Bibel wie Zachäus zum Beispiel oder die Frau am Brunnen, der Jesus begegnet ist oder, ein Beispiel hatte ich noch, die Ehebrecherin, wo Leute, die in ihrem Leben absoluten Mist verzapft haben, mit Jesus begegnet sind, mit Jesus in Berührung kamen und bei einem Zachäus verliert Jesus kein Wort darüber, was er falsch gemacht hat, aber die Liebe Jesus in seinem Leben führt zu einer Veränderung und dass er selber sagt, ich will mein Leben komplett umdrehen in allem, wie ich denke, was ich bin und wie ich handle. Die Ehebrecherin, wo Jesus sagt, ich klag dich nicht an, aber geh hin und sündige nicht mehr. Und ich, also das steht nicht weiter viel über sie drin, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich ihr Leben geändert hat. Oder die Frau am Brunnen, wo Jesus sogar sehr klar aufgezählt hat, was die Dinge sind, was ihre Sünde ist. Und im Endeffekt steht, dass sie die Evangelistin für ihren Ort wurde und eine ganze Stadt sich bekehrt hat, weil sie gesehen hat, und er hat nicht meine Schuld nur angesehen, sondern er bringt wirklich Errettung und Erlösung. Ein weiterer Punkt, wie ich in Jesus sehe, dass er Gottes Wesen ganz klar widerspiegelt, ist, finde ich, ein voll spannender, weil der uns als Team auch immer wieder sehr beschäftigt, und zwar ist der Punkt Heilung. An Jesu Leben sehe ich, oder an dem, wie es beschrieben wird in den Evangelien, Jesus hat nicht alle geheilt, alle Menschen, denen er überall irgendwo begegnet ist, aber er hat jeden geheilt, der zu ihm gekommen ist und jeden, wo der Vater ihn hingesandt hat. Und das finde ich einen sehr spannenden Fakt. Weil, da kriegen wir ein bisschen innere Spannung, ne? Weil unser Erleben ist gerade nicht dasselbe wie das, was Jesu Leben widerspiegelt. Und da wird es interessant. Und ich merke, so diese innere Spannung auszuhalten davon, ist schwierig. Leben in so einer Kluft zwischen, das ist das, was Jesus vorgestellt hat, wie es sein soll und wir glauben, dass es so ist, und unserem Erleben, wo ich merke, ja, wir sehen Heilung, wir haben coole Heilungen erleben die immer wieder, aber wir wissen auch, das ist noch nicht das, was er verheißen hat. Das ist nicht das, wo jeder, der zu Jesus kommt, wirklich Heilung findet. Und es ist spannend, wo unsere Erfahrung nicht das bestätigt, was wir von Gottes Wort her eigentlich als wahr sehen und als das, wie Jesus den Vater widerspiegelt. Und jetzt ist die Frage, lasse ich mein Gottesbild und das, was ich in Gottes Wort lese, darüber, wie er ist, davon prägen, was meine Erfahrung ist? Oder sage ich Gott, dieser Fakt, dass du gut bist und dass du der Heiler bist, der steht fest als gesetzt. Und ich will meine Umstände durch diese Wahrheit betrachten und dich da drin suchen. Jetzt will ich mal kurz das Zeugnis erzählen aus Nürnberg. Ich war letzte Woche mit dem Nils spontan und einem Freund von Nils in Nürnberg. Und zwar haben wir da den Jaron, einen Kumpel von Nils, unterstützt bei einem missionarischen Einsatz. Und da ist ein Team da vor Ort, die jede Woche auf so einen großen Platz in einem eigentlich Brennpunktstadtteil in Nürnberg gehen, um dort Essen zu verteilen, um das Evangelium kurz und knackig zu predigen, um für Heilung zu beten und für Leute da zu sein. Und wir waren halt dort und haben Musik gemacht. Und das war ziemlich cool. Und dann kam der Michael, der das mitgeleitet hat, kam vor und der hat angefangen, in einer kurzen Botschaft 5 Minuten einfach das Evangelium zu erklären. Und am Ende von dem, wo er gepredigt hat, hat er gesagt, dass natürlich die aufstehen wollen, die das annehmen wollen, Jesus als ihren Herrn. Und es sind, glaube ich, 50% der Leute, glaube ich, aufgestanden. Und ich hatte das Gefühl, die haben verstanden, worum es ging. Das war nicht einfach nur ein, oh, alle stehen auf, ich stehe auch auf. Und dann hat er einen Satz gesagt, wo ich dachte, wow, das ist mutig. Und zwar hat er gesagt, Gottes Wort verheißt, dass dort, wo seine Botschaft gepredigt wird, es mit Zeichen und Wundern begleitet sein wird. Und deswegen wollen wir jetzt auch für Heilung beten und die von euch, die Heilung im Körper brauchen, wir wollen dafür beten und wir werden sehen, dass ihr gesund werdet. Und ich dachte, oh, auf geht's. Das ist ja cool. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben parallel Musik gemacht. Ich habe nicht ganz so viel mitgekriegt von dem, was noch passiert ist. Aber wir haben abends ein Debrief als Team gehabt, wo wir uns nochmal ausgetauscht haben darüber. Und ich fand es faszinierend, was die erzählt haben, was für Heilungswunder passiert sind. Und dass dieses Team, in dem, wie sie damit umgehen, eher erstaunt waren, wenn es irgendwo nicht passiert ist. Und ich dachte, krass, das ist der Hammer, das hat mich fasziniert, weil ich dachte, ich will das sehen und ich will das sehen, dass wir an einem Punkt sind, wo es uns irritiert, wenn Heilung nicht passiert. Ich will von denen eigentlich nochmal mehr von der Geschichte, wie die da reingekommen sind, hören und hoffe ehrlich gesagt auch, dass wir die mal einladen können und mal ein Wochenende irgendwie ein Seminar machen können, einfach, wo die von ihrer Story damit erzählen und das da hineinwachsen. Weil ich merke, ich habe das an vielen Punkten gesehen, seltener in Deutschland, aber es gibt diese Orte, wo das viel passiert. Und ich glaube, die Versuchung ist immer so ein bisschen an den Stellen, wo wir das nicht sehen, dass Gott der Heiler ist und Gott vollkommen gut ist, dass wir unsere Theologie unserem Leben anpassen. Und dass wir zum Beispiel sagen, ach, Heilung passiert heute nicht mehr so viel, weil, oder, Gott will uns vielleicht erziehen und bestrafen durch irgendwas. Oder, also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, in irgendeiner Art und Weise zu erklären und zu rechtfertigen, warum Heilung nicht passiert. Aber ich merke immer wieder, eigentlich will ich nicht einfach nur sagen, irgendeine Erklärung finden. Ich will Gott anflehen, Gott, wir wollen das sehen und du hast das verheißen und ich glaube, dass das möglich ist. Und ich verstehe es oft auch nicht, warum es noch nicht an dem Punkt ist, wo wir uns das wünschen und weiß, dass wir mit vielen von euch schon für Heilung gebetet haben und für Dinge, wo wir gemeinsam dran sind. Wir brauchen das selber als Team total für einen Klaus, für verschiedene Sachen in den Familien, die mit uns unterwegs sind, für einen Frank. Und ich merke aber immer wieder, manchmal bewegt mich das nicht so sehr. Jetzt zur Zeit merke ich gerade, es bewegt mich wieder mehr, wo ich sage, Gott, ich will da nicht Ruhe geben. Ich will mich nicht einfach zufrieden geben damit. Mein Glaube soll sein, du bist gut und du bist der Heiler. Und das will ich erleben und sehen und will mich da hinein investieren. Auch wenn ich noch nicht alles sehe. Ja. Und es ist spannend, weil in dem Ganzen ist es trotzdem ein Reifeprozess, ne, wo ich merke, Gott zieht uns als Team da dahin, mehr ihn zu fragen und zu suchen. Herr, wie sieht das aus? Was hast du da vor? Was ist dein Weg dahin? Wenn ich mir, auch in Sachen Heilung und verschiedenen Dingen, wo wir Gottes Wirken erwarten, viele Lebensberichte und Zeugnisse angucke, merke ich ganz oft, dass bei Leuten, wo ich erkenne, dass die total darin leben, dass Gott gut ist und dass er heilt, dass diese Offenbarung davon und wo das in ihr Leben tief gerutscht ist, nicht durch die Zeiten gekommen ist, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen war und wo das Leben ein Ponyhof war und alles schön, sondern durch Zeiten, die schwer waren. Mich persönlich bewegen Lieder ganz oft, weil ich merke, dass durch das, wie Künstler oder Lobpreisleiter Lieder schreiben, ganz viel von ihrem Herz offenbar wird. Und ich wollte euch gern mal von zwei Liedern mit euch angucken, wo ich merke, das sind so Lieder, die in solchen Zeiten entstanden sind, die aber von Gottes Güte reden. Mal mit euch angucken. Wo ich merke, dass Leute in Zeiten, wo es ihnen nicht gut ging, Gott ein Lobpreisopfer gebracht haben, dass sie ihm nur bringen können, solange sie hier auf Erden sind. Und gesagt haben, und ich sehe es nicht, und doch sage ich, du bist gut. Ein erstes, ich weiß nicht, ob ihr von Christine DiMarco It Is Well kennt. Also den gibt's den auf Deutsch? Weiß ich gar nicht, ich habe ihn nicht auf Deutsch gehört. Ist aber ein Lied, was sehr, sehr bekannt ist. Hoffentlich nicht auf Deutsch. Es würde wahrscheinlich komisch klingen auf Deutsch. Was auf jeden Fall also weltweit sehr, sehr bekannt ist. Vielleicht spielst du uns dann jetzt dann mal vor. und die Christine DiMarco, die hat dieses Lied, ich lese euch vielleicht erstmal den Text vor. Oder nee, ich erzähle euch erst die Story dazu. Die hat das in einer Zeit geschrieben, wo sie und ihre Familie, also die haben Kinder gekriegt, sind mehr geworden, brauchten ein Haus und hatten Schwierigkeiten, ein Haus zu finden, also was dem, was sie brauchten, so dementsprechend war. Da ging jede Tür immer wieder zu. Und es kamen andere Sachen, familiäre Schwierigkeiten, wo sie merkt, sie hatte das Gefühl, dass immer und immer wieder ihr wie so eine Wand vor den Latz geknallt wird. Und sie merkt irgendwie, es geht hier nicht so richtig vorwärts. Und sie hat irgendwann ihre Zeit mit Gott und meinte, dass sie hat das Gott alles hingehalten und gefragt, Gott, was soll das? Wenn du sagst, dass du mir Wege öffnest und dass du gut zu mir bist, warum erlebe ich das, dass ich ständig gegen eine Wand renne? Und sie hat von Gott nur einen Satz gehört. Und der eine Satz war, ich habe schon schlimmere Stürme gestillt. Das ist für mich eine kleine Sache. Null Erklärung dafür, warum es gerade nicht klappt oder wie lange es noch dauern wird. Einfach nur, dass Gott sagt, hey, ich habe schon größere Stürme gestillt. Und das ist auch kein Problem für mich, vertrau mir. Und ich lese mal kurz ein frei übersetztes Stück von dem Liedtext vor, was sie da geschrieben hat. Durch seine Stimme wurden schon größere Dinge erschüttert und bewegt. Und aufgewühltes Meer kann auch für mich gestillt werden. Durch das alles hindurch sind meine Augen auf dich gerichtet und es ist gut, es ist okay für mich. Es sei fern von mir, nicht zu glauben, auch wenn ich nicht sehe. Und dieser Berg vor mir wird ins Meer geworfen werden. Also lass dich fallen, meine Seele, vertraue ihm. Wellen und Wind kennen immer noch seinen Namen. Finde ich einen voll starken Satz. Wellen und Wind kennen immer noch seinen Namen. Wir erinnern uns an das, wie Gott schon gehandelt hat, auch wenn wir es jetzt gerade nicht in unserem Leben sehen und halten fest daran, er ist gut. Noch ein krasseres Beispiel merke ich für mich, ein Lied von Chris Kilala von Jesus Culture Miracles heißt das. Da gibt es eine deutsche Übersetzung, Wunder. Das kennen vielleicht dieses, ja, ich glaube an dich, ja, ich glaube an dich, den Gott, der Wunder tut. Manche kennen es vielleicht. Und Chris Kilala und seine Familie, die waren in einer echt harten Situation. Das war 2014, da haben die ein Kind verloren. Das war kurz bevor dem Geburtstermin ist das Kind im Bauch gestorben und die musste das tot zur Welt bringen. Und die haben als Familie einen wahnsinnigen Zerbruch da drin erlebt. Die leben dort in einer geistlichen Kultur, wo sie sagen, hey, wir beten dafür, dass Tote auferstehen. Wir beten für Heilung und haben mit ihrer ganzen Gemeinde und Familie dafür geglaubt, dass das Baby leben wird. Und haben sich da hineingegeben und wirklich erwartet, dass Gott ein Wunder tut. Und es ist nicht passiert. Und es bewegt mich voll, weil dieses Lied, was er geschrieben hat, ich lese euch den Text vor, ich finde das finde ich krass. Er sagt, der eine, der die Blinden heilt, ist jetzt hier direkt vor mir. Der eine, der die Tauben hörend macht, bringt jede Angst in mir zum Schweigen. Ja, ich glaube an dich. Ja, ich glaube an dich, an den Gott, der Wunder tut. Der eine, dem alles möglich ist, kommt zu mir, um mich heil zu machen. Der eine, der den Tod in seine Schranken weist, lässt sein Leben durch meine Adern fließen. Und die Bridge geht dann, der Gott, der war und kommen wird, die Kraft des Auferstandenen. Der Gott, der die Toten auferweckt, du bist der Gott, der Wunder tut. Was für ein krasses Bekenntnis in so eine Situation hinein. Ich weiß nicht, Mütter können sich wahrscheinlich mehr vorstellen, was es bedeutet, ein Kind zu verlieren. Aber wo ich denke, wie krass ist das, als Familie und als Ehepaar in einer Situation von so einem großen Verlust, von so einer enttäuschten Hoffnung, was Gott hätte vielleicht tun können und warum es nicht passiert ist, hinein zu proklamieren, ja, ich glaube an dich, an den Gott, der Wunder tut. Und man kann im Internet tausende von Zeugnissen nachlesen, wie dieses Lied den Leib Christi bewegt hat und Leuten Hoffnung gegeben hat, vorwärts gebracht hat, zu Gott hingebracht hat. Da liegt eine wahnsinnige Kraft drin, in diesem Bekenntnis inmitten von schwierigen Sachen. Viele Spannungen, von denen ich glaube, dass Gott gut ist und an manchen Stellen sehe ich es nicht, die können wir nicht einfach auflösen. Da wäre es schön, wenn es eine einfache Antwort darauf gäbe, aber also ich glaube, die gibt es nicht. Es ist die Frage, vertraue ich Gott? Vertraue ich Gott, dass er über den Dingen steht? Vertraue ich, dass er es wirklich gut mit mir meint? Kann ich diese Entscheidung treffen und mich wirklich in seine Hand fallen lassen und sagen, Gott, ich check's nicht. Aber ich glaube dir, dass du gut bist, trotz all dieser Dinge. Ich merke für mich selbst, ich kann jetzt nicht so eine krasse Geschichte erzählen von den übelst krassen hohen Tiefen in meinem Leben. Ich hab das Gefühl, ich habe ein sehr, sehr behütetes Leben gehabt, aber merke trotzdem, hat jeder irgendwo seine Sachen zu tragen, wo er merkt, da ist er irgendwie durch eine Tiefe durchgegangen. Spannendes Jahr war für mich letztes Jahr. In dem Jüngerschaftsschuljahr, es war sehr spannend, weil der Klaus sozusagen im Dezember 2018 ist krank geworden und es war irgendwann Anfang des Jahres, hat sich rauskristallisiert, dass es länger dauert und dass er erstmal nicht zurückkommt. Und ich war auf einmal in der Jüngerschaftsschule in eine Leitungsposition gestellt, die ich mir nicht ausgesucht habe und für die ich mich nicht beworben habe. Und es war spannend. Und ich habe erstmal nicht so viel drüber nachgedacht. Ich dachte, gut, das ist jetzt so und wir gehen das an und es ist interessant. Herr, hilf mir, war immer meine Aussage. Und ich merke, ich habe mich in dem Jahr immer wieder überfordert gefühlt. Ich habe viele Tränen vergossen darüber. Ich habe an vielen Stellen gedacht, oh Mann, das muss anders werden. Ich kann das so nicht. Und wir haben als Team gebetet für einen Klaus und haben gesagt, Gott, wir wollen das sehen, dass du heilst und dass Dinge anders werden. Und das Jahr war bis zum Schluss schwierig und ich merke, ich bin davon auch ein bisschen gebrandmarkt gewesen oder auch gebrandmarkt an manchen Dingen, wo ich merke, da ist so erschüttert in dieses, Gott, ich glaube, dass du gut bist, warum änderst du die Dinge nicht einfach? Und merke im Nachhinein, im darüber reden, mit Gott irgendwie durch diese Dinge durchgehen, also stelle ich einmal fest, dieses Jahr hat Gott mir mit Micha und Johanna ein ziemlich cooles Leitungsteam geschenkt, wo ich merke, da ist eine Heilung in Sachen reingekommen und ich sehe im Rückblick, wie Gott mich in dieser Zeit geformt hat und wie in Tiefen hinein, wo ich merke, ich bin am Ende meiner Weisheit und meiner auch Kraft, geistlich Dinge zu verantworten, wo ich einfach manchmal nicht wusste, wie. Ich sehe im Nachhinein, dass Dinge, die eigentlich nicht möglich gewesen wären, dass Gott die getan hat. Ich habe es in dem Moment nicht gesehen, aber ich kann im Nachhinein sagen, Gott hat mich wirklich getragen und Gott ist absolut gut da drin. Und ich sehe, wie Gott Dinge in meinem Herzen formt und wo ich merke, ich darf im Vertrauen zu ihm wachsen, auch durch Sachen, wo ich dachte, das war eine blöde Zeit an manchen Stellen einfach. Und das ist im Nachhinein cool zu sehen, wo ich sehe, Gott macht es zum Segen. Und wenn wir uns entscheiden, durch Dinge durchzugehen und zu sagen, Gott, ich halte mich an dir fest und ich verstehe das nicht und es tut weh und es ist Rotz, aber ich glaube dir, dass du gut bist, dass wir im Nachhinein sehen dürfen und Gott macht gute Dinge daraus. Und es ist spannend. Ich merke auch, also ein Geschenk Gottes an mich war auch jetzt das letzte Wochenende. Ich hatte vor 2 Wochen eine sehr, sehr spannende Woche, wo mich übelst viele Sachen bewegt haben und wo ich merke, es sind Unsicherheiten hochgekommen und Dinge, die mich beschäftigt haben, was einfach eine spannende Woche war und wo es mir nicht so gut ging. Und ich bin danach auf ein Wochenende gefahren, auf ein Lobpreisseminar in Zagelsdorf, kurzer Werbeblock. Wenn jemand mal zu einer guten Familienrüstzeit im Sommer fahren will, weil wir haben ja nur zu Silvester, dann fahrt zum Missionswerk Josua nach Zagelsdorf, sehr gute Adresse. Und ich war dort auf jeden Fall auf einem Lobpreisseminar und meine Strategie im Umgang mit den Sachen wäre gewesen, ich packe das Ganze jetzt in eine Box, schiebe es beiseite, habe erstmal ein gutes Wochenende und lasse es am Montag wieder über mich hereinbrechen oder so. Und ich kann euch sagen, Gott ist so gut. Er ist mir an dem Wochenende als ein Vater begegnet, an der Stelle, wo ich das total gebraucht habe. Und wo ich merke, es ist so gut, wenn Gott Ängste und Schmerz und Sachen hochbringt in uns und Unsicherheiten, weil ich daran merke, krass, an den Stellen ist meine Sicherheit noch nicht in ihn gegründet. Und weil mich das zurückzieht zu ihm und Dinge neu an ihn, mich neu an ihm festzumachen in Sachen. Und ich habe Gott erlebt als, was ist der, El-Roi ist der Gottesname, ne? Der Gott, der mich sieht. Wo Gott mir einfach, also durch einen Leiter von dort begegnet ist, weil der wusste nichts über mich und hat seinen Finger auf Sachen draufgelegt, die genau die wunden Punkte waren und da hineingesprochen. Und ich kann sagen, in dem Ganzen, Gott ist so gut. Und das ist der Hammer, Gott so zu erleben. Aber ich würde Gott nicht in der Art und Weise erleben, wenn da nicht Dinge wären, die schwer wären. Und das will ich euch zusprechen, wo ihr Dinge habt, wo ihr merkt, das ist mir schwer und ich sehe nicht, wie es da rausgeht. Das sind Einladungen, Gott zu erleben als El-Rui, als der dich trägt, als der dich sieht. Wenn ich meine Bibel lese und von den Glaubenshelden lese, sehe ich, da sind übelst viele Beispiele da drin, wie menschlich unlösbare Dinge zu einem echten Sprungbrett geworden sind, um Gottes Wesen zu erleben und zu erkennen. Ich habe festgestellt, dass diese Worte, dieses Ich bin mit dir oder ich verlasse dich nicht, wurden von Gott meistens hineingesprochen in Situationen, wo er irgendjemand eine komplett unlösbare Aufgabe gestellt hat. Also nicht komplett unlösbar, aber menschlich wirklich schwer machbar. Ein Beispiel, was wir bestimmt kennen, ist bei Josua, wo er sagt, ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht, sei mutig und stark. Spricht er hinein in die Situation, wo er Josua den Auftrag gibt, das mürrische Volk ins verheißene Land zu führen, das Land einzunehmen und sich dort auszubreiten. Josua hat Mose beobachtet, 40 Jahre dabei, das Volk anzuleiten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der so seine Vorstellungen hatte, wie das wahrscheinlich sein könnte, sowas zu machen und ein Volk anzuleiten, wo er genau wusste, er war einer von den 12 Spionen und 10 von denen haben gesagt, es ist nicht möglich, wir rennen lieber weg und gehen zurück nach Ägypten. Und Gott gibt ihm einen Auftrag, wo er weiß, das wird sehr herausfordernd. Und da spricht Gott hinein, ich bin mit dir. Eine andere Sache ist der Missionsbefehl. Gott sagt, erreicht die ganze Welt mit dem Evangelium. Macht zu Jüngern alle Völker, tauft, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus. Und da hinein spricht er, und ich bin mit euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Eine Story, die ich auch besonders mag, Gideon, kennt ihr Gideon aus Richter? Ich lese Richter echt selten, aber Gideon, Richter 7, das ist ein lustiger Typ, der in seiner Tenne steht, also Israel ist besetzt von den Midianitern, es ist so ein bisschen Hungersnot, weil die denen das Essen abzapfen. Und weil er so ein bisschen Weizen wahrscheinlich beiseite schaffen will, ist er heimlich in Weinkälter gegangen und trischt dort seinen Weizen, um ein bisschen Essen zu haben. Und an dieser Stelle erscheint ihm ein Engel des Herrn und nennt ihn, du, was sagt er? Du Mächtiger des Herrn oder irgendwie sowas. Also er spricht ihn mit so einem Titel an, wo man sich denkt, hä? Passt gerade nicht in die Situation. Und Gott erwählt Gideon, um sein Volk durch Gideon von der Macht der Midianiter zu befreien. Und Gott gibt Gideon den Auftrag und Gideon ist schlau und sagt, super, ich werde mal durchs Volk gehen und alle kampfesfähigen Männer raussuchen und geht so durchs Volk und kriegt so um die 30.000 Leute zusammen. Viel weniger als das, was die Midianiter sind, aber er hat zumindest ein relativ streitfähiges Heer. Nun kommt Gott und sagt Gideon, wenn ich Israel durch diese 30.000 Mann befreie, dann werden sie sagen, super, wir waren so toll, wir haben uns selber aus der Hand der Midianiter befreit. Schick mal alle weg, die Angst haben. Und 2/3 dieses Heeres verschwinden, hauen ab, weil sie sagen, nee, ehrlich gesagt will ich nicht, ich habe Angst. Und die gehen. Und das macht bestimmt was mit Gideon. Da denkt man, 10.000 Mann, das ist nicht so viel. Wie soll ich das machen, Gott? So wenige. Aber vielleicht ist es ja machbar. Und Gott kommt wieder zu Gideon und sagt, Gideon, es sind immer noch zu viele. Finde ich dann eine spannende Sache. Dann sagt er nämlich zu Gideon, führ die mal alle ans Wasser und alle die aus der Hand schlürfen, so wie normale Leute, die nimmst du nicht mit, sondern nur die das Wasser wie Hunde schleckern. Die darfst du mitnehmen. Und dann bleiben 300 Leute übrig. Von den 30.000, die er hatte, bleiben 300 übrig, wo Gott Gideon sagt, und mit denen ziehst du gegen die Midianiter. Und ich finde es tierisch spannend, weil ich mir denke, Gott, du bist echt krass drauf. Du nimmst alles weg, was in Gideon in dieser Situation als menschliche Sicherheit hätte. Alles, worauf er seine Sicherheit bauen könnte, nimmst du ihn mit, gibst ihm 300 wasserschleckernde Leute und sagst, vertreib die Midianiter aus dem Land. Und dann befreit Gott Israel von den Midianitern. Und die Israeliten müssen nicht mal ein Schwert in die Hand nehmen. Die zerhauen ein paar Tonkrüge und haben Fackeln in der Hand und die Midianiter zermetzeln sich selber und rennen weg. Mehr passiert nicht. Und es ist krass, dass Gott so wichtig ist, Gideon in dieser Situation zu lernen. Gideon, du brauchst keine menschliche Kraft. Es ist wichtig, dass du verstehen lernst, dass gerade dort, wo es menschlich nicht möglich ist, dass ich mich dir dort offenbaren will, als der für dich kämpft. Und das finde ich ein übelst cooles Beispiel. Also Gideon, der war, glaube ich, kein Mann von großer Stärke und irgendwie großem Vorbild, aber er ist jemand, der Gott da drin erlebt hat. Und wenn ich nicht glaube, dass Gott wirklich für mich ist, dann merke ich komme in herausfordernde Situationen und es geht mir eher so, dass ich in mir selber nach Antworten gucke. Wie kann ich mich selber schützen? Wie kann ich für mich selber sorgen? Und es macht Druck, das macht Stress. Und ich bin einfach in einem Platz, wo ich versuche, meine Sicherheit in mir selber zu finden und mich innerlich unabhängig mache von Gott. Und dort ist es wichtig, dass ich glaube, Gott, du bist gut. Ich will mich nicht auf meine eigene Kraft stützen. Ich will glauben, dass du der bist, der mich versorgt. Wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist eine Spannung in unserem Verständnis davon, wie ein guter Gott sein sollte und wie unser Erleben und unsere Erfahrung ist. Und ich merke, ganz oft kommen wir dann ins Fragen, warum ist das so? Warum wird die und die Person nicht geheilt? Warum löst Gott dieses finanzielle Problem nicht? Warum bete ich schon ewig für die und die Sache und es passiert nichts? Und ich merke aber immer wieder, ein Warum bringt mich, ich weiß nicht, wie es euch geht, mich persönlich bringt ein Warum nicht weiter. Weil ich merke, ich habe noch nicht so erlebt, dass es wirklich Antworten drauf gibt. Und ich merke, es führt mich meistens in eine von beiden Sachen rein. Entweder in eine Anklage gegen Gott, dass ich sage, okay Gott, das ist Rotz. Oder in eine Anklage gegen mich selbst, wo ich in mir die Fehler suche und wo ich anfange, okay, Gott handelt nicht, irgendwie muss irgendwas grundlegend falsch sein. Und dann anfange irgendwie introspektiv zu werden, wo ich in mir, ist das ein Wort in Deutsch? Weiß gar nicht. Das kommt, glaube ich, vom Englischen her. Aber wo ich glaube, dass es nicht Gottes Ziel ist, dass wir in uns suchen, was die Fehler sind. David hat in seinem Psalm mal geschrieben und hat Gott darum gebeten, Herr, prüfe mein Herz und sieh, ob ich auf richtigem Wege bin und leite mich auf deinen Wegen. Und Gott hat in seinem Wort klar gemacht, dass der Heilige Geist in uns den Job hat, uns zu überführen von Sachen, wo wir falsch liegen. Das heißt, meine Aufgabe ist nicht in mir zu wühlen, oh Mist, was muss ich irgendwie anders machen oder was könnte irgendwo noch irgendwie falsch sein, weswegen Gott nicht wirken kann, sondern meine Aufgabe ist zu sagen, Herr, hier bin ich, offenbar mir, wo ich auf dem falschen Weg bin. Aber dennoch vertraue ich, also müssen bereit sein, gehorsam zu sein, wo er redet. Aber wenn Gott da nichts Konkretes hineinspricht, sage ich und ich halte fest daran, dass du gut bist und halte diese Spannung jetzt erstmal aus und gehe weiter darauf zu. Und ich merke, ich erlebe Gott vor allem da, wo meine Möglichkeiten aufhören. Und ich vermute, dass ich ihn an manchen anderen Sachen nicht erlebe, weil ich noch viel zu gut bin, meine eigene Kraft zu nutzen. Und genau, das erst bis zum Ende gehe, bevor ich sage, Gott, ich brauche dich. Ein Punkt, der für mich sehr zusammengehört mit der Wahrheit, dass Gott gut ist, ist diese Wahrheit, dass Gott wirklich allmächtig ist. Denn ich merke, es macht für mich nicht so viel Unterschied zu glauben, dass Gott gut ist, wenn ich nicht auch weiß, er kann wirklich Dinge ändern und wirklich Dinge tun. Zur Himmelfahrt sagt Jesus einen Satz, als er zurück zum Vater ging, er hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dann gibt er das an seine Jünger weiter. Nimmt er diesen Staffelstab, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden und gibt das an seine Jünger weiter und sagt dazu eigentlich nur, wartet noch, bis der Heilige Geist kommt, denn der wird euch befähigen. Und ich finde diese Aussage so cool, weil der Fakt, dass Jesus alle Macht auf Erden hat, zeigt, dass jemand anders nicht alle Macht auf Erden hat. Und ich habe das Gefühl, wir sind manchmal so schnell dabei, irgendwie dem Feind, dem Teufel so viel Macht zuzuschreiben, wo Jesus sagt, hey, ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden und ich gebe diesen Staffelstab an euch weiter. Und ich finde es irgendwie spannend, so darüber nachzudenken, dass Jesus der ist, der alle Macht hat und dass er sich entschieden hat, Autorität an uns zu delegieren und dass der Feind eigentlich nur Macht hat, die er von denen gegeben bekommt, die sie haben. Ist in Eden einmal passiert. Auch schon öfter passiert, aber in Eden passiert, wo Menschen angefangen haben, Lügen zu glauben, die der Feind ihnen gegeben hat oder die er ihnen eingeflüstert hat. Und Gott hat ihnen Macht gegeben, über die Erde zu herrschen und das haben sie weitergegeben. Haben sich entschieden, Lüge zu glauben und haben Macht abgetreten an den, der eigentlich keine Macht hat, der ein besiegter Feind ist. Und ich merke, das Thema ist bei mir auch sehr verknüpft mit diesem, was in meinem Denken abgeht. Und ich habe das Gefühl, ich rede irgendwie öfters mal über das Thema, aber irgendwie ist es grundlegend, finde ich, für mich zu lernen, in meinem Denken mich Gottes Wahrheit zu unterstellen. Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung all das wiederhergestellt, was damals in Eden verloren gegangen ist. Hat wieder klar gemacht, mir ist gegeben alle Macht und ich habe alle Macht. Und ich gebe sie an die weiter, die mit mir unterwegs sind. Und ich glaube, also ich merke, für mich ist es total wichtig, dass ich nicht meine Aufmerksamkeit auf so viele Dinge gebe, wo, was weiß ich, ach durch Corona oder durch irgendwelche Krankheiten oder irgendwelche Sachen der Feind irgendwie Macht hat, sondern meine Aufgabe ist es, ich glaube Gottes Wahrheit und gebe nichts von dem, was er erkauft und erkämpft hat für uns, einfach so zurück. Es ist wichtig, dass wir mit Gottes Wahrheit connected bleiben und mit dem, was in seinem Wort darüber steht, wer er ist und was er über uns sagt, wer wir sind. Ich glaube, dass Gott absolut mächtig ist, alles zum Segen zu werden lassen, egal was es ist. Und wenn ich in schwierigen Umständen anfange, seine Güte zu hinterfragen und sein Wesen zu hinterfragen, dann merke ich, dann fange ich an, mich im Kreis zu drehen. Das kommt eigentlich, es kommt nicht in irgendeine bestimmte Richtung raus. Ich fange mich an, um mich zu drehen und merke, es ist für mich grundlegend wichtig, an diesen Dingen festzuhalten, was Gottes Wahrheit ist. Zu glauben, dass Gott absolut gut ist, bedeutet nicht, dass ich Schwierigkeiten ignorieren muss. Bedeutet nicht, dass ich nicht trauern darf, bedeutet nicht, dass ich keine Enttäuschung haben darf, aber bedeutet, dass ich daran nicht stehen bleibe, sondern daran vorwärts schaue und sage, und dennoch glaube ich und dennoch halte ich fest an dir. Im Psalm 23 ist ja, also wer von euch irgendwann mal Konfirmationsunterricht hatte oder Konfirmandenunterricht, kann den ja auswendig, ein Psalm, der davon redet, dass Jesus der gute Hirte ist. Und auch in diesem Psalm, von diesem wunderschönen Bild, dass Jesus der Hirte ist, ist das finstere Tal drin. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn er ist bei mir. Und es steht nicht, und Jesus ist mein Hirte und jeder Weg führt über die saftigen grünen Wiesen und über jeden Hügel, wo Sonne scheint. Sondern da geht es auch durch das dunkle Tal. Das steckt damit drin und dennoch heißt es nicht, dass Gott nicht gut ist. Dennoch heißt es nicht, dass der Hirte uns keinen guten Weg leitet. Der Weg geht auch durch ein Tal durch. Das Blödeste, was man aber machen kann, ist im Tal stehen zu bleiben, sich hinzusetzen und die Krise zu kriegen, weil man im Tal ist. Wenn man im Tal ist, muss man weitergehen. Dann kommt wieder Licht. Und das ist ich will verbunden bleiben mit dem, wer mein guter Hirte ist. Und dass er wirklich gut ist. Und er wird mich durchführen durch diese Sachen, auch wenn ich das nicht alles verstehe, warum Dinge kommen. Zu glauben, dass Gott gut ist, heißt für mich auch oft in meiner Zeit mit ihm allein, mich mal heulend vor ihn hinzusetzen und auszukotzen, was ich alles nicht verstehe. Das ist nämlich sehr biblisch, à la David, Psalm, sich richtig auszukotzen, zu sagen, das alles verstehe ich nicht. Und dann kommt der Punkt, was in manchen Bibeln mit dem Selah beschrieben ist, wo so eine Pause kommt. Und dann sagt David, und ich weiß, dass du gut bist und ich weiß, dass du dich am Ende über alles erheben wirst und ich weiß, dass du der Herr bist und dass du über alle Feinde triumphieren wirst. Und das finde ich immer so coole Momente, weil David da einfach so absolut ehrlich ist mit Gott. Und er immer wieder bekennt, im Endeffekt bleibt wahr, Gott ist gut. Jetzt ist die Frage, wie kultiviere ich diesen Wert in meinem Leben? Wie mache ich das fest in mir, Gott, du bist gut und du bleibst gut? Und daran halte ich fest. In Römer 12, Vers 2 steht ein sehr guter Vers. Sind Hauskreisleute da? Die musste den auswendig lernen letzte Woche. Yay. Sophia musst du nicht laut sagen. Weiß jemand, was in Römer 12, Vers 2 steht? Ein super Lernvers. Ja? Sag mal, Sophia. Dann wird alles schön, das ist ein gutes Ende. Genau. Passt euch nicht dieser Welt an, ich habe eine andere Übersetzung im Kopf. Passt euch nicht dieser Welt an, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens. Voll wichtiges Vers, finde ich. Lernt den alle auswendig, bitte, bis zum nächsten Lobpreisabend. Der wird dann am Eingang kontrolliert. Es kommt nur der rein, der den Vers sagen kann. Nee, machen wir nicht. Aber der ist wirklich gut, auswendig zu lernen. Umkehr findet nicht zuerst in meinen Taten statt, da muss es sich auch äußern, aber wirklich eine Umkehr findet in meinem Herzen und meinem Denken statt. Da muss zuerst was anders werden. Denn wenn wir mit Gott einen neuen Weg gehen, ist es keine Verhaltenstherapie. Das ist nicht, ich lerne mich anders zu verhalten. Und ich habe das Gefühl, dass wir ich als gut erzogener Christ, ich bin spitzenmäßig in Verhaltenstherapie. Ich weiß genau, wie ich mich richtig verhalten muss. Das geht super. Und das kriege ich auch eine ganze Weile super hin, mich richtig zu verhalten. Aber das Ding ist, es liegt kein Leben drin. Es liegt überhaupt kein Leben drin, weder für mich noch für andere. Wenn ich Dinge einfach nur, weil ich sie vom Kopf her weiß, so mache, bringt es kein Leben. Aber Jesus hat gesagt, er ist gekommen, um uns Leben in Fülle zu geben. Johannes 10, Vers 10. Leben in Fülle. Und weiter steht auch, dass Gott kennen Leben ist. Das ist auch ein Vers, den ich liebe. Gott kennen ist Leben. Das ist pures Leben. Ihn zu kennen, sein Wesen zu kennen, zu wissen, wie er ist und wie er zu mir ist. Das ist Leben. Wie ich das persönlich mache, das in meinem Leben festzumachen, zu wissen, dass Gott gut ist und dieses Lot in mein Leben zu hängen, an dem ich mich orientiere, ist einmal, wenn ich checke, irgendwo sind gerade Denkmuster in mir drin, die nicht mit dem übereinstimmen, dass Gott gut ist, die voll dagegen sprechen und Gott absolut in Frage stellen. Das wirklich aus meinem Leben rauszuräumen, zu sagen, Gott, ich sehe, das stimmt nicht mit der Wahrheit überein und ich breche damit. Ich will das nicht in meinem Leben haben und fülle mich bewusst mit Gottes Wahrheit, mit dem, wo ich weiß, Gott, das ist wahr, das ist das, was du sagst, das ist dein Wort. Und wir sind, glaube ich, so analytisch geprägt in unserer Gesellschaft, dass es uns total schwer fällt, die Dinge, die Gottes Wort sagt, die wahr sind, einfach so hinzunehmen. Auch wenn sie manchmal unverständlich sind. Aber gewisse, also die biblischen Wahrheiten können wir hinnehmen, als es ist Gottes Wahrheit, was er ausspricht, in unser Herz aufnehmen. Die müssen wir weder verstehen noch analysieren. Das ist Gottes Wahrheit und das spricht er uns zu und darauf können wir uns stellen. Eine zweite Sache ist, dass ich Gott anbete in den Momenten, wo meine Umstände nicht danach aussehen. Und das fällt mir manchmal echt schwer. Ich merke, ich kriege das selten selber hin. Ich muss meistens irgendwo hingehen, wo angebetet wird, um mich da neu drauf auszurichten. Also super, wenn es euch nicht gut geht, kommt zu einem Lobpreisabend und betet Gott an, genau über der Sache, wo er sagt, Gott, das sehe ich gerade nicht. Aber ich rufe es aus, dass du das bist und dass du gut bist und dass es wahr ist und dass du mächtig bist. Das ist eine Sache, wo ich merke, dass immer wieder Sachen verändert. Ne? Genau. Das Dritte, das ist auch eine sehr gute, wichtige Sache. Ich weigere mich, in Selbstmitleid zu verfallen. Das ist manchmal ganz schön schwierig. Ganz schön schwierig. Weil wenn Dinge nicht gut laufen und wir denken, Gott, du könntest doch was anders machen, dann sind wir schnell dabei, uns selber zu bemitleiden, wie schrecklich alles ist. Und ich merke, das ist wieder so eine Sache, wo ich mich nur im Kreis drehe. Sondern ich richte meine Augen bewusst auf Gott aus und sage, Gott, ich will mich jetzt hier nicht um mich selber drehen, um mein schreckliches Leid. Ich sage, es soll zu deiner Ehre sein, du bist gut und ich harre darauf, dass du mir Recht verschaffen wirst. Und das Vierte, was ich mache, füll dich mit Predigten, mit Büchern, mit Liedern, die davon reden, wie gut Gott ist und wie mächtig er ist und dass er für dich ist. Denn die Dinge, mit denen ich mich fülle in den Zeiten, in denen es mir auch gut geht, auf die kann ich auch zurückgreifen, dann wenn es mir schlecht geht und dort kann Gott das vertiefen, diese Wahrheit. Eine ziemlich coole Sache, ich habe mit Micha und Johanna während der Corona-Zeit, oh, darf man das so sagen, haben wir eine Serie angeguckt, die ziemlich toll ist. Und zwar heißt die The Chosen, ist auf Englisch, also falls ihr Englisch könnt, schaut ihr euch gerne an. Deutsch stimmt, wenn man die App runterlädt, Schleichwerbung, so viel Schleichwerbung heute. Wenn man die App The Chosen runterlädt, gibt es da eine Version mit deutschem Untertitel. Und es ist eine Serie, soll 8 Staffeln geben und die über das Leben von Jesus ist. Und die Jesus auf eine total intensive, nahbare Art und Weise vorstellt. Und ich merke, die Serie gemeinsam anzugucken, das hat mir, ich habe mich neu verliebt in Jesus gefühlt. Das war so ein, du bist so toll. Und ich merke, es hat mir geholfen zu sehen, Gott, du bist wirklich, wirklich gut. Und ich brauche diese Dinge in meinem Leben, die mir das neu zeigen und offenbaren, dass er wirklich gut ist. Also kleine Empfehlung für die nach was Gutem gucken, was sie anschauen können. Ja. Zum Schluss noch ein Gedanke, wo ich merke, warum ich so oft, glaube ich, über das Denken immer wieder rede. Wir beten ja, Gott, schenk uns einen offenen Himmel, tu deinen Himmel auf und schütte deine Gaben aus und die ganzen Sachen. Und ich merke, da, wo ich am meisten eine Öffnung des Himmels brauche, ist zwischen meinen Ohren, in meinem Denken. Da will ich lernen, wirklich Tore weit zu machen und zu sagen, Gott, hier ist Raum für all das, was du tun willst. Wann und wie auch immer du das tun willst. Und ich vertraue dir, dass du das richtig machst und dass du das gut machst. Und ich weiß nicht, ob ihr jetzt konkrete Sachen habt, wo ihr merkt, hey, das sind so Dinge, da habt ihr eine Spannung in euch. Da sehe ich, das ist biblische Wahrheit davon, wer Gott ist. Und das ist mein Umstand und das passt nicht zusammen. Kennt das jemand? Ja? Schön, ich auch. Gibt auch ein paar. In diesen Punkten konkret zu sagen, Gott, darüber erhebe ich dich. Und ich glaube, wir machen das. Ich würde mit euch dieses Lied von Chris Kilala, dieses Der Gott, der Wunder tut, nochmal zusammen singen. Und ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Ich glaube, das ist nicht so schwer. Johannes, du hast den Text bestimmt da, ne? Nee? Wer es kennt, kann mitsingen. Wenn nicht, dann dürft ihr den Mundschutz ablassen und dürft einfach so innerlich mitsingen. Und dass ihr konkret diese Situation innerlich nehmt, wo ihr sagt, Gott, da wünsche ich mir diese Veränderung und ich sehe es nicht. Und dass wir gemeinsam darüber aussingen und doch glaube ich, dass du der Gott bist, der Wunder tut. Weil ich glaube, dass diese Aussagen darüber, wer Gott ist und wie er ist, in Situationen, wo wir das nicht sehen, hat eine wahnsinnige Kraft. Deswegen wollen wir das gemeinsam machen und danach würde ich einfach noch beten. Würde auch mit für den Klaus noch beten und für die Sachen, wo ich mir sage, Gott, wir wollen Veränderung sehen. Und ich glaube, dass wir da in mehr hineinkommen werden. Und es ist so eine Einladung an euch, auch mit uns als Team gemeinsam da drinne, Gott zu suchen und zu sagen, Herr, wir wollen mehr sehen und wir glauben, dass du der bist, der du sagst, der du bist. und erwarten das, dass du da drin handelst. Ja. Könnt, wenn ihr wollt, gerne mit aufstehen oder sitzen bleiben, wie auch immer. Und Gott, ich danke dir für diese Wahrheit, dass du wirklich der Gott bist, der Wunder tut. Und dass es auch nicht abhängig ist von unserem Leben, Herr, dass dir alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Und Herr, wir halten dir die Situation hin, wo wir sagen, Gott, wir wünschen uns Veränderung. Wir wünschen es zu sehen, dass du eingreifst. Und wir weigern uns einfach zu beugen, dass es irgendwie nicht so ist oder dass du nicht möchtest oder dass du nicht gut genug bist oder dass du nicht mächtig genug bist. Herr, wir rufen das in diese Situation hinein und sagen, du bist der Gott, der Wunder tut. Und dafür danke ich dir und dafür preise ich dich, Herr.
Der eine, der die Blinden heilt, ist jetzt hier direkt vor mir, ist jetzt hier direkt vor mir. Der eine, der die Tauben heilt, er stillt nun jede Angst in mir, stillt nun jede Angst in mir. Ja, ich glaub an dich. Ja, ich glaub an dich, unseren Gott, der Wunder tut. Ja, ich glaub an dich. Ja, ich glaub an dich, an unseren Gott, der Wunder tut. Der eine, dem es möglich ist, er schaut mich an, er macht mich heil, schaut mich an und macht mich heil. Der eine, der den Tod besiegt, er ist es, der mir Leben gibt. Ich glaub an dich, ja, ich glaub an dich, an den Gott, der Wunder tut. Ja, ich glaub an dich, ja, ich glaub an dich, an den Gott, der Wunder tut.
Herr, du bist und bleibst der Gott, der Wunder tut. Und du bist und bleibst der, der gut ist, durch und durch gut ist. Durch und durch gut in seinen Motiven, durch und durch gut in dem, was er tut. Herr, und wir unterstellen uns mit unseren Erfahrungen, unserem Erleben. Und ich unterstelle mich dem, Herr, und sage, trotz allem, wo ich das noch nicht sehe, glaube ich das und stelle mich darunter und sage, du bist gut und du bist Herr und du hast alle Macht. Herr, wir erheben dich und erheben deinen Sieg über den Dingen, wo wir das brauchen, das zu sehen, Herr. Gott, wir wollen nicht aufhören zu beten und zu glauben, dass du wirklich Veränderung gibst. Herr, und ich bete das jetzt ganz konkret für den Klaus. Wir machen uns eins da drin, Gott, und beten, dass du seinen Körper aufrichtest und dass du ihn stärkst, Herr. Dass du alles in seinem Körper wieder hinbringst zu der Art und Weise, wie du es geschaffen hast, in Perfektion, Herr. Seine Kraft wiederherstellst. Herr, wir glauben, dass du heilen kannst komplett. Jesus, wir vertrauen dir. Herr, ich vertraue dir, dass du das tun kannst. Und beten wirklich, dass Kraft zurückkommt in seinen Körper, dass du alles wiederherstellst, Jesus. Wir beten für Frank, dass du alles wegnimmst an Sinusitis, was seine Atemwege beschwert. Herr, dass du ihn komplett wiederherstellst. Jesus, wir preisen dich als den Gott, der Wunder tut. Wir preisen dich als den Gott, der gut ist. Als den, denen nichts unmöglich ist, Herr. Gott, und ich freue mich darauf, dass wir das mehr sehen werden und mehr erleben werden und dass es mehr wird in unserem Land. Und Herr, ich bet für unsere Herzen, Gott. Ich bete, dass diese Wahrheit, dass du gut bist, dass sie sich tief in uns verankert. Und ich bete für jeden von uns hier, bete ich um eine Offenbarung da drin. Eine Offenbarung da drin, Herr, dass du ein guter Gott bist, dass du der gute Hirte bist, dass du für uns bist. Gott, und wodurch durch Erfahrungen und Erlebnisse, das in uns irgendwie kaputt gegangen ist oder wir daran zweifeln und merken, in vielen Situationen können wir das zwar mit unserem Mund bekennen, aber nicht mit dem Herzen glauben, da bete ich, dass du das in uns wiederherstellst. Und ich bete, dass du uns begegnest, als der, der uns sieht, als der gut ist zu uns. Herr, du bist mächtig. Du bist hoch erhöht und dir gebührt alle Ehre, Herr. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du hier bist als Heiler. Danke, dass du hier bist als der tröstet, als der die Wunden verbindet. Amen.